Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Eine neue Generation von Cowboys prägt den amerikanischen Westen. Männer wie Brian Ulring verzichten auf Peitsche und Sporen, sondern reden mit ihren Pferden. Sie setzen auf holistisches, also ganzheitliches Weidelandmanagement und füttern ihre Rinder ausschließlich mit Gras. In Montana gleicht das einer grünen Revolution. Die Pferdeflüsterer. Hören Sie eine Reportage von Florian Hanig aus dem Juniheft von Geo. Es liest Jens Schröder.
Der Bulle verfolgt das Pferd aus blutunterlaufenen Augen. Kleine Wolken stieben aus seinen Nüstern, schweben über gefrorene Halmspitzen. Ganz vorsichtig lässt Brian Ulring sein Pferd einen Schritt nach vorne tänzeln. Noch einen. Da explodiert der Bulle in einem Wirbel aus Hufen, schweißglänzenden Muskeln und 800 Kilogramm Wut. Erdklumpen schleudern durch die Luft. Das Pferd steigt wiehernd in die Höhe, fliegt in einem Satz zurück. Dann bleibt der Bulle stehen, knickt auf seinem geschwollenen Hinterbein ein, richtet sich langsam wieder auf, zitternd. Ulring wartet ab. Er schiebt den Stetson tiefer ins Gesicht, lässt seinen Blick über das Centennial Valley schweifen, über Sanddünen und grüne Hügel, gesäumt von schneebedeckten Dreitausendern. Eine einzige Straße windet sich durch das Tal, alle paar Kilometer ein Haus oder ein Gatter. Cowboyland. Brian Ulring tippt sein Pferd mit den Innenschenkeln an, wieder ein Schritt auf den Bullen zu und ein zurück. Druck und Rückzug. Der Bulle funkelt ihn an, beugt den Kopf und dreht ab. Humpelt drei Schritte auf den Anhänger zu, der in einiger Entfernung parkt. Eine halbe Stunde dauert es, bis der Bulle auf den Blechboden tritt und Brian Ulring leise die Tür hinter dem kranken Tier schließt. Früher, sagt er, hätten drei Männer den Bullen eingekreist, ihm ein Lasso über den Kopf geworfen und ihn zum Hänger gezerrt. Gut möglich, dass wir dabei ein Pferd verletzt hätten, vielleicht gar einen der Cowboys. Und der Bulle wäre wohl gestorben, so krank wie er ist. Stattdessen setzen sie heute in der J-Bar-L Ranch auf stressreduzierte Tierhaltung. Die Methode stammt unter anderem von Temple Grandin, einer Autistin, die sich als Kind mühsam einen menschlichen Wortschatz erarbeiten musste, die aber schon früh zu Kühen eine so große Wesensverwandtschaft empfindet, dass sie sogar in einer eigens nachgebauten Rinderhaltevorrichtung entspannt, die auch Kühe beruhigt. Und nach deren Vorstellungen heute viele der großen Schlachthöfe in den USA umgestaltet worden sind. Denn Stress ist schädlich fürs Geschäft und für den Geschmack. So hat sich in den USA eine Gegenbewegung gebildet zu einer Fleischindustrie, die aus Profitgier bestialisch wurde. Brian Ulring ist auf einer Ranch aufgewachsen. Er hat Betriebswirtschaft studiert, aber wegen seiner Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung hat er es nie lange in einer Stadt ausgehalten. Lieber streifte er allein durch Nationalparks, kam Grizzlybären bis auf ein paar Meter nah. Grandins Aufsätze über die Psychologie von Tieren haben ihn beeindruckt. Am meisten gelernt aber, sagt er, habe er von seiner Frau Libby. Die unterrichtete vor ihrer Heirat Natural Horsemanship. Dabei werden Pferde nicht gewaltsam eingeritten. Eine artgerechte Pferdehaltung gehörte zu den vielen Dingen, die die Ulrings anders machen wollten, als sie 2007 die Verwaltung der J-Bar-L Ranch übernahmen, eines Patchwork von Weiden und Höfen, die sich über rund 12.000 Hektar im Centennial Valley erstrecken. Mit Brian und Libby Ulring hielten Begriffe wie holistisches Weidelandmanagement Einzug in eines der verlassensten Täler Montanas. Eine Herdenrotation, wie sie in südafrikanischen Dürregebieten entwickelt wurde, um die Grasnarben zu schonen. Und Fotoworkshops, um die Schönheit der Region zu dokumentieren. Grüne Cowboys, taufte sie eine Tageszeitung. Wenn dabei Spott mitklingt, zuckt Ulring mit der Schulter. Für Libby hat Ulring an diesem Morgen ihr Lieblingspferd mit auf die Hochweide gebracht. Doch Libby ist es zu kalt zum Reiten. Sie harrt im verbeulten Geländewagen aus, hat die Heizung hochgedreht und schaut mit ihrer dreijährigen Adoptivtochter auf dem Schoß zu, wie ihr Mann arbeitet. »Willst du wirklich nicht?«, fragt Brian Ulring. Hinter der Scheibe schüttelt Libby den Kopf. Ulring versucht, sich die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. »Papa, ich habe Werwolfsspuren gesehen«, kräht der Sohn, als der Cowboy zu dem Kind in den rostigen Truck steigt, mit dem er den Trailer zieht. »Ich jage jetzt Werwölfe mit Sparky, meinem Pferd, mit einem Schweif aus Feuer.« Als sie das Tal fast erreicht haben, verkündet der Sohn, »Ich werde bald 8.« Ulring schüttelt den Kopf. »Charlie, du bist 5, aber ich werde bald 8.« Der Cowboy legt seinen Arm um ihn und presst den Jungen an sich. »Ich will, dass du immer 5 bleibst, Charlie.« Wenn Charlie mit 6 Jahren in die Schule muss, wird Libby mit den Kindern in den Ort Twin Bridges ziehen, 2 Autostunden entfernt. und Brian Ulring wird pendeln. Libby, sagt er, während er die Thermosflasche langsam zwischen den Knien zudreht, Libby freut sich darauf. Am Abend leuchtet ihr kleines Haus als orangefarbener Punkt in der graublauen Prärielandschaft. Freunde sind mit ihrem Sohn zum Abendessen gekommen. Sie haben sich zum Jagen in ein Ferienhaus im Tal einquartiert. Die Kinder drängen sich um das digitale Lagerfeuer des iPad. Die Erwachsenen stehen mit Weinkelchen am Grill. Draußen heulen Wölfe. Kurz nach neun klopft ein Mann an die Tür, ein Gewehr in der Hand. Er suche seinen Jagdpartner, dessen Auto er eine halbe Stunde entfernt gefunden hat, mit offenen Türen. Brian Ulring bietet an, ein paar Nachbarn anzurufen, um eine Suche zu organisieren. Doch der Mann will weder seinen Namen verraten, noch eine Telefonnummer geben. Libby blickt nervös auf das Gewehr. Dann verschwindet der Mann wieder in der Nacht. Ein Grizzly vielleicht, überlegt Brian. Die Tiere haben sich bislang im Herbst überwiegend von den Samen der weißstämmigen Kiefer ernährt. Doch die Kiefern verschwinden aus den angrenzenden Bergen, wahrscheinlich eine Folge des globalen Klimawandels. Und so haben die großen Bären ihren Speiseplan diversifiziert, fressen auch Elche, Kühe, Jäger. Am nächsten Morgen hängt Brian Ulring mit einem schiefen Lächeln im Sattel. Er hat schlecht geschlafen, in seinem Magen rumort es, das Steak aus dem Supermarkt vermutlich, das die Freunde mitgebracht haben und das er nur aus Höflichkeit gegessen hat. Doch im Bett zu bleiben? Ausgeschlossen. Ulrings Nachbar wird an diesem Tag mehrere hundert Rinder in die Gatter der J-Bar-L Ranch treiben. Von dort lassen sich die Tiere besser transportieren. Ulring muss aufpassen, dass sich seine und die Herden des Nachbarn bei dem Trieb nicht vermischen. Kurz nach 8 Uhr reitet er mit zwei Cowboys an den elektrischen Zäunen entlang, mit denen sie die Weideflächen für ihre 750 Mutterkühe und rund ebenso viele Kälber abgesteckt haben. Alle paar Tage verlegen sie die Tiere, damit sich die Grasnarbe erholen kann. An einer Stelle finden die Männer den Elektrodraht in den Boden getrampelt. Ein Dutzend Tiere ist hier ausgebrochen. Die Männer versuchen, die Rinder mit Hilfe der Hunde zurückzutreiben, denn von fern ist schon das Muhen und Glockenklingeln der Nachbarherden zu hören. Und die ersten Tiere der J-Bar-L Ranch setzen sich in Trab, um sich der Nachbarskolonne anzuschließen. Große Herden verheißen Sicherheit in einem Gebiet, das Wölfe als Durchzugskorridor zwischen Kanada und dem Yellowstone-Nationalpark nutzen. Doch in welche Richtung die Ausreißer auch traben, Brian Ulring steht schon vor ihnen auf seinem Pferd. Das ist die andere Seite von ADHS, sagt er. Ich kann mich nicht lange konzentrieren, aber hier draußen entgeht mir nichts. Nur Minuten nachdem sie das letzte Rind hinter den Elektrozaun getrieben haben, kommt die Kolonne des Nachbarn über die Kuppe. Ein kilometerlanger, staubaufwirbelnder Tausendfüßer. 10 Cowboys reiten an den Flanken, lassen Lassos auf die Tierrücken knallen. Hunde beißen stehen, bleibern in die Beine. Ulring galoppiert an die Spitze des Zuges, hält dem Tross die Tore auf, bis die Tierkarawanne in die Pferche der J-Bar-L Ranch mündet. Denn auch wenn er andere Vorstellungen hat, wie Tiere zu behandeln sind, ohne Nachbarschaftshilfe könnte keiner überleben in dieser Gegend. Im Winter, wenn der Schnee meterhoch liegt, schließen die Menschen ihre Hütten nicht ab und lassen Feuerholz und Proviant zurück, sollte jemand mit einer Panne liegen bleiben. Nach 3 Stunden drängen sich über 1000 schwarze Leiber hinter die von der Sonne ausgebleichten Holzplanken der Gatter. Dort, in einem Verschlag mit 2 Toren am Ende, trennen die Cowboys des Nachbarn anschließend die Mütter von ihren Kälbern. Mit Holzstöcken dreschen sie auf die Tiere ein, damit sie durch das richtige Tor traben. Auf dem Parkplatz vor dem Pferch warten Trucker vor ihren chromblitzenden Zugmaschinen, die Daumen tief hinter die Ledergürtel gesteckt. So, sagt Brian Ulring, machen es die anderen. Sie steuern die Besamung der Kühe so, dass die Kälber schon im Februar zur Welt kommen. Nach 7 oder 8 Monaten auf der Weide werden die Jungtiere von ihren Müttern getrennt und zu riesigen Mastställen im mittleren Westen der USA gefahren, wo sie mit Mais vollgestopft werden, der mit Wachstumshormonen und Antibiotika angereichert wird. Bis zu 2 Kilogramm pro Tag legen die jungen Rinder dort zu, bevor sie, nur 14 Monate alt, geschlachtet werden. Und Schuld daran, sagt Brian Ulring, sei der Zweite Weltkrieg. Nach dessen Ende nämlich saßen die USA auf einem enormen Vorrat an Stickstoff, der für die Bombenproduktion gedacht war. Was tun damit? Die Regierung gab ihnen den Bauern, die damit ihre Maisfelder düngten und bald darauf ihre Erträge vervielfachten. Aus einem Teil der Ernte wurde Maissirup gewonnen, bis heute Bestandteil von Softdrinks und Fertiggerichten und wohl wie keine andere Zutat verantwortlich für die Fettleibigkeit der US-Amerikaner. Der Großteil der Maiskolben aber wurde und wird an Kälber verfüttert. Für Fleisch wie jenes, das Ulring jetzt so schwer im Magen liegt und von dem er sagt, dass es das Land mit den daran hängenden Maismonokulturen kaputt mache und die Menschen umbringe, wie die Bomben damals, nur langsamer. Nach 2 Stunden im Mahlstrom aus schwarzen Leibern, aufgewirbeltem Staub, eingehüllt in den Lärm der Sattelschleppermotoren und der brüllenden Rinder, hat Brian Ulring genug. Für ihn ist hier nichts mehr zu tun. Und so fährt er mit dem Pickup zurück auf den Berg, holt das Pferd aus dem Anhänger und reitet einem weiteren Bullen hinterher, den er am Vormittag auf einem der Hänge ausgemacht hatte, als winzigen schwarzen Punkt. Der Schnee knirscht unter den Hufen seines Pferdes, ein Adler dreht Kreise über einer Baumgruppe. Die Sonne spiegelt sich im Bach, über den Ulring mit einem Sprung setzt. Unter einem Baum, gut versteckt, hat er das Tier ausgemacht. Auf der J-Bar L Ranch lassen sie die Kälber im Sommer zur Welt kommen und entwöhnen sie erst im folgenden Frühjahr, indem sie Mutterkühe und Kälber durch einen Zaun trennen. Ein Zaun, der es den Jungtieren erlaubt, ihre Mütter zum Trost holen an den Nasen zu berühren, aber eben nicht mehr an deren Zitzen zu saugen. Noch ein zweites Lebensjahr dürfen die Kälber anschließend auf der Sommerweide grasen, bevor sie zum Schlachter gefahren und dort erschossen werden. Das macht das Fleisch dieser Tiere pro Kilogramm $3 oder $4 teurer als das Stickstofffleisch. So viel wie ein Latte Macchiato kostet, sagt Ulring. Den meisten ist das zu viel. Größter Abnehmer für das Fleisch seiner Ranch ist die Universität Montana. Natürlich könnte es Ulring in Bioläden in New York oder Chicago verkaufen oder eingeschweißt verschicken. Viele Gourmets lassen sich Premium Beef vom Postboten bringen. Doch das widerspricht seiner Idee von Community Farming, vom Arbeiten, Ernten und Verzehren in der Gemeinschaft. Als er nach Einbruch der Dunkelheit wieder in den Pferch einbiegt, um den eingefangenen Bullen dort einzusperren, taucht eine Kuh im Scheinwerferlicht auf. Sie steht mitten auf dem Parkplatz, von dem aus die Viehtransporter ihre Ware geholt hatten. Sie hebt den Kopf und muht jämmerlich. Eine Nachbarskuh. Sie sei sicher aus dem Pferch ausgebrochen, weil sie ihr Kalb suche, meint Ulring. Er lässt die Hände vom Lenkrad sinken, blickt lange auf das blökende Tier, dann legt er den Rückwärtsgang ein.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.